Ja, meine Damen und Herren, ich bedanke mich herzlich bei den Veranstaltern für die Einladung zu dieser spannenden Konferenz. Bei dir, Hans-Helmut, für die freundliche Einleitung. Nicht erst seit Erscheinen der schwarzen Hefte wird Heideggers Philosophie kontrovers diskutiert. Von Anfang an finden sich neben der enthusiastischen Rezeption und der breit gefächerten Wirkungsgeschichte Ansätze entschiedener Kritik. Dies gilt für einzelne Themenfelder des Werks, wie für dessen allgemeine Ausrichtung, die begrifflichen Grundlagen, die Denkform und die Sprache. Die Eindringlichkeit und Eigenwilligkeit des Denkens, die Heideggers frühen Ruhm mit begründet haben und über Jahrzehnte Kennzeichen seiner Philosophie geblieben sind, sind vielfach zum Stein des Anstoßes geworden. Ich will mich in dieser Auseinandersetzung im Folgenden auf einen Aspekt konzentrieren, der Heideggers Denken im Ganzen charakterisiert. Seine Philosophie ist Ausdruck eines grundlegend historischen Denkens, das in der Besinnung auf Geschichte gründet und sich in der Zeit situiert. Gerade im Blick darauf ist festzuhalten, dass problematische Züge dieses Denkens, die mit Bezug auf die schwarzen Hefte moniert werden, schon in den früher publizierten Schriften angelegt sind und in den Heften zusätzliche Prägnanz gewinnen. Die Veröffentlichung der von Heidegger im Selbstgespräch notierten Überlegungen verschärft die kritische Auseinandersetzung um sein Werk in denselben Punkten, in denen es seit langem in Frage stand. Dies bedeutet in meinen Augen nicht, dass sie einfach zu dessen Verwerfung motivieren. Es geht nicht um die Alternative von Verwerfung und Verteidigung. Vielmehr geht das Interesse dahin, das produktive, erschließende Potenzial dieses Werks von den in ihm angelegten Verdeckungen und Verfälschungen abheben zu können. Gerade zu einer solchen differenzierenden Lektüre können die schwarzen Hefte neu Anlass geben. Das ist sozusagen der erste Punkt, mit dem ich nun ansetzen will. Ich werde mein Referat in 5 Abschnitte gliedern. Der erste gilt den Ambivalenzen der Heideggerschen Philosophie. Es scheint mir nötig, in dieser differenzierenden Lektüre Heideggers unterschiedliche positive und negative Aspekte auseinanderzuhalten. Ich möchte 4 Aspekte unterscheiden. Ein erster betrifft das interpretatorische Potenzial, das Heideggers Texten innewohnt. Sei es in der Auslegung früherer Denker, in der Frage nach dem Kunstwerk, der Beschreibung existenzieller Befindlichkeiten, vielfach eröffnet Heidegger originäre Perspektiven, die eine philosophische Doktrin, eine Erlebensform, eine Zeit anders sehen lassen, neue Zusammenhänge herstellen und innovative Beschreibungen ermöglichen. Es ist eine Funktion der Beschreibung, die man im Gegensatz zu deren Darstellungs- und Abbildfunktion als Funktion des Sichtbarmachens, auch des Gestaltens bestimmen und auf ihr schöpferisches, sinnbildendes Potenzial hin beurteilen kann. Es scheint unstrittig, dass Heidegger dem Richard Rorty die größte theoretische Imaginationskraft seiner Zeit bescheinigt, in diesem Sinne produktive Deutungen und Lesarten entworfen hat, die in dieser Ausrichtung allerdings dem Vorwurf ausgesetzt sein können, den Wahrheitsanspruch der Philosophie zu unterlaufen und dem theoretischen einen literarischen Diskurs zu substituieren. Nicht in Opposition zu diesem Anspruch steht die interpretatorische Potenz dort, so ein zweiter Aspekt, wo sie als heuristische Kraft zur Erschließung der Sache fungiert. Die phänomenologische Devise zu den Sachen selbst, die Husserl idealtypisch im Ausgang vom ursprünglichen Gegebensein und der Anschauung konzipierte, kommt vermittelt über Deutungen und Beschreibungen zum Tragen, welche den Gegenstand unter einer bestimmten Beleuchtung in einem bestimmten Profil erfassen lassen. Auch solche Deutungen sind Konstrukte jenseits des Abbildens, Doch erheben sie den Anspruch, die Sache zu erhellen, idealiter sie aus sich selbst heraus zum Sprechen zu bringen. Das ist gewissermaßen der normale Wahrheitsanspruch theoretischer Konzepte, wie er auch bei Heidegger im Vordergrund steht, in seinen Texten aber aufgrund des eigensinnigen Vokabulars und der ungewöhnlichen Beschreibungen je nachdem Zustimmung oder Ablehnung findet, als Ausdruck tiefer Einsicht oder sachfremder Idiosynkrasie wahrgenommen wird. In vielen Fällen wird das Sensorium für die Diagnose sozialer und lebensweltlicher Sachverhalte wie Alltäglichkeit, Öffentlichkeit, Angst, seinen Texten nicht abzusprechen sein. Das Urteil darüber wird nicht zuletzt von der Anschlussfähigkeit an andere Konzepte und Theorien abhängen. Wenn etwa moderne Technik im Zeichen der Machenschaften oder der Zweckmittelverkehrung beschrieben wird, so fügt sich dies in einen gängigen Diskurs ein. Während die Entschlüsselung des Kunstwerks unter den Leitbegriffen Erde und Welt oder der Vorsokratik im Horizont einer Seinsgeschichte ihren Interpretationsrahmen selbst aufspannen und begrifflich kontextualisieren müssen. Je weiter sich solche Beschreibungen und Deutungen von etablierten Begriffen und Diskussionskontexten entfernen, desto oszillierender wird der Übergang zwischen Sacherhellung und esoterischer Formgebung. Er ist nicht abstrakt, sondern in konkreten Deutungen zu erproben, ob ein Wort wie Seinsgeschichte oder Uneigentlichkeit wirklichkeitserschließend oder ein leeres Konstrukt ist, ist nicht anhand der Worte, sondern in der konkreten Arbeit mit diesen Begriffen zu prüfen. Ein dritter Aspekt neben der interpretatorischen und deskriptiv erschließenden Kraft ist das kritische Potenzial eines Textes oder einer Theorie. Unverkennbar enthalten Heideggers Schriften zahlreiche Ansätze zur kritischen Auseinandersetzung mit Realien wie Theorien, mit Entwicklungen der modernen Technik und Ökonomie, wie mit idealistischen oder materialistischen Denkansätzen der Philosophie. Relevant als kritische Perspektive sind sie in unserem Kontext insofern, als sie nicht kontingenterweise, sondern von den Grundlagen des heideggerschen Denkens hier zum Tragen kommen. Allerdings ist es ein offener Streit, wie weit Heidegger von seinem Denkansatz aus letztlich zum kritischen Denken befähigt ist oder ihm dies gerade versagt bleibt. In dezidierter Form hat Ernst Tugendhat nachzuweisen versucht, dass die erkenntnistheoretischen Prämissen der heideggerschen Theorie, dass sie die diskursive Natur des Denkens verfehlen, auch die kritische Frage nach Wahr und Falsch verunmöglichen, sodass nach ihm auch die politischen Verirrungen direkt mit dem kategorialen Defizit dieser Theorie zusammenhängen. Schließlich, der vierte Aspekt, geht es darum, dass Texte und Theorien nicht nur in ihrem heuristisch-kritischen Potenzial problematisch sein können, sondern dass sie explizit als falsch und verfälschend beurteilt werden. In Frage stehen nicht einfach propositionale Unwahrheiten, sondern darüber hinaus ideologische Verzerrungen und Verblendungen. Sind erstere im Prinzip durch Fakten und Argumente revidierbar, so partizipieren letztere an falschen Bewusstseinslagen, deren motivationale und gesellschaftliche Bedingungen sich ihrer Korrektur widersetzen. Sie sind nach Marx' Verständnis gesellschaftlich notwendiges falsches Bewusstsein Teil des objektiven Scheins. Mit Bezug auf solche Falschheit kann die ideologische Befangenheit oder wie im Titel dieser Konferenz die Ideologieanfälligkeit von Theorien und Autoren zur Diskussion stehen. Im Falle eines originären Denkers wie Heidegger modifiziert sich die Blickrichtung dieser Befragung. Es geht nicht allein um die Schutzlosigkeit oder Empfänglichkeit gegenüber vorgegebenen ideologischen Strömungen, sondern auch darum, wie weit ein Denken in seiner ursprünglichen Anlage ideologieaffin oder von sich aus ideologieproduzierend ist. Dies schließt die Anfälligkeit nicht aus, geht aber über sie hinaus. In dieser zugespitzten Version steht Heideggers Philosophie hier zur Debatte. Dabei liegt das Intrikate der Frage darin, dass nicht nur die Ideologie aus dem eigensten, nicht aus fremden Vorgaben kommt, sondern dass es zum Teil dieselben Leitbegriffe und Denkformen sind, denen die Theorie ihre Hellsichtigkeit und kritisch-diagnostische Kraft verdankt, aber auch ihre ideologische Verblendung schuldet. Die Leistung der Theorie ist nicht losgelöst von ihrem Scheitern. Dies findet in den schwarzen Heften deutlichen Ausdruck. Zweitens, Heideggers Philosophie als historisches Denken. Heideggers Denken ist ein radikal historisches Denken. Es versteht sich selbst und das Wirkliche im Ganzen als grundlegend geschichtlich, als Teil eines umfassenden Geschehenszusammenhangs. Man kann es darin in die Nähe der Hegelschen Philosophie rücken, welche das Absolute als Geist versteht und diesen sowohl in seiner weltlichen Verwirklichung wie seiner reflexiven Selbsterfassung als objektiven wie als absoluten Geist grundlegend prozessual bestimmt und in einer umfassenden Geschichte des Geistes einordnet. Analog begegnet uns das Geschichtliche bei Heidegger in prägnanter Gestalt in den beiden Dimensionen der Realgeschichte und der Denkgeschichte. Beide umgreift, beide begründet die von ihm sogenannte Seinsgeschichte. Zusammen bilden sie die Konfiguration des Geschichtlichen bei Heidegger, machen sie seine Philosophie in einem grundsätzlichen Sinn zu einer Geschichtsphilosophie. Zum einen vollzieht sich Heideggers Philosophie in einem durchgehenden Gespräch mit seinen Vorgängern. Dabei begnügt er sich nicht mit der Vergegenwärtigung, der interpretierenden Ausleuchtung und kritischen Aneignung oder Verwerfung alter und neuer Autoren und Denkströmungen. Er praktiziert eine fundamental geschichtliche Lektüre, welche die Autoren auf dem Weg des europäischen Denkens lokalisiert und sie von diesem her in ihrer Aussage expliziert und in ihrer Geltung reflektiert, als Zeugnisse etwa des ursprünglichen Denkens der Frühzeit oder der metaphysischen Verfallsgeschichte. Philosophie vollzieht sich nicht ortlos und in abstrakten Gedanken. Ihre Geschichtsverwiesenheit erhärtet sich, wenn wir ihre Einbettung in der allgemeineren Wissens- und Kulturgeschichte, aber auch die gesellschaftlich-politischen Realgeschichte ins Auge fassen, die namentlich unter dem Aspekt der Kritik im Blick auf die zunehmende Falschheit ihre Geschlossenheit erweist. Es ist eine Geschichte des abendländischen Menschentums, die sich in markanten theoretischen, gesellschaftlichen und zivilisatorischen Gestalten manifestiert. Im Besonderen zeigt sich diese Einheit in der Zusammengehörigkeit des theoretischen und praktischen Weltbezugs, exemplarisch in der Affinität zwischen moderner Wissenschaft, Technik und Philosophie bzw. Metaphysik. Die Wissenschaft verkörpert eine bestimmte, nicht selbstverständliche Weise der Auslegung des Seienden, die sich durch Merkmale der Vergegenständlichung und Berechnung auszeichnet. Sie wird dominiert durch eine Einstellung des Planens und subjektiven Beherrschens, welches die Natur nicht, wie im archaischen Naturbezug, von sich her sprechen lässt, sondern sie in den Dienst nimmt und das Sein der Dinge, wie Heidegger sagt, in ihr hergestellt und vorgestellt sein setzt. Einer so geprägten Wissenschaft gegenüber ist Technik nicht eine nachträgliche Anwendung, sondern ein früheres, ein prägender Grund. Sie ist auf Zurüstung und Sicherung gerichtet und verkehrt sich in ihrer selbstbezüglichen Verabsolutierung zur ziellosen Kreisbewegung, die sich zugleich vom handelnden Subjekt emanzipiert und dieses als Element dem Kreislauf einordnet und seine Herrschaft unterwirft. Ersichtlich berühren sich solche Diagnosen sowohl mit verbreiteten Ansätzen der Technikkritik wie mit allgemeineren Verkehrungsfiguren der Sozialkritik, welche die Entfremdung des Menschen gegenüber verselbstständigten sozialen Funktionssystemen anprangern. Dieser Konnex verstärkt sich, wenn wir ihn in die philosophische Denkgeschichte eintragen. Diese ist nach Heidegger im Wesentlichen die Geschichte der Metaphysik, welche die europäische Tradition in ihrem Hauptstrang durchzieht, doch nicht schlechthin, deren Ganzes ist, sondern einen bestimmten Anfang hat und in der Gegenwart im Prinzip den Ausblick auf ihre Überwindung öffnet. Sie wird von Heidegger als eine umfassende Verlustgeschichte beschrieben, die zuletzt mit den nihilistischen Tendenzen paktiert, die nach Heidegger dem Prozess der abendländischen Geschichte grundieren. Die Seinsvergessenheit als Vergessen des Ursprungs zugunsten des von seiner Herkunft abgelösten Seienden ist das Pendant zum Vergegenständlichenden vor sich bringen, das den Grundzug von Wissenschaft und Technik ausmacht. Es ist wie eine Grundoption unseres Wirklichkeitsbezugs, die hier im Spiel ist und die mit bestimmten begrifflichen Entscheidungen, der Zurückdrängung etwa der ontologischen Differenz, einhergeht, doch zugleich tiefer in die Denk- und Lebensform des abendländischen Menschen eingelassen ist und sich ebenso in sozialen und politischen Gestalten äußert. Diese enge Verstrickung zwischen Denkgeschichte und Realgeschichte beruht nicht auf der Prägekraft der einen Seite über die andere, auf dem Geformtsein der sozialen Realität durch den Begriff oder des Begriffs durch die Realgeschichte, sondern darauf, dass beide von einem dritten und größeren umfangen und bestimmt sind. Den Rahmen der Heideggerschen Geschichtsauffassung bildet die eigentümliche Konzeption einer Geschichte dessen, worum es dem Denken und Handeln geht, was darin in Frage steht, des Seins selbst. Nur eine genuin seinsgeschichtliche Deutung kann nach ihm die Geschichte in ihrem Wesen erfassen, nicht eine Rekonstruktion der sozialen und politischen Ereignisse oder der Peripetien des Theorienwandels. Die Veränderung der Denk- und Praxisformen geht nicht auf in der Sukzession unterschiedlicher Weisen, wie der Mensch die Welt beschreibt und gestaltet, sondern liegt nach Heidegger in variierenden Formen der Selbstgestaltung und Selbstauslegung des Seins selbst. Spannung von richtig und falsch, von wahr und unwahr, innerhalb deren menschliches Handeln und Sagen sich vollzieht, wird als Ganzes auf die Dialektik von Offenbarung und Verbergung zurückgeführt, deren Entfaltung nicht durch das Wirken der Menschen, sondern das Geschehen des Seins selbst reguliert wird. Die Wahrheitsfähigkeit des Menschen wird zuletzt, so heißt es, nicht durch dessen Verhältnis zum Sein, sondern durch den Bezug des Seins zum Menschen gestiftet. Die Aufgabe des Menschen liegt darin, offen zu sein, für das Angesprochenwerden durch das Sein und diesem zu entsprechen. Die Vorgängigkeit der Geschichte des Seins bedeutet nicht, dass sich diese anderswo als im Medium menschlicher Schöpfungen in Wissenschaft, Technik, Politik vollzieht. Vielmehr bedarf sie dieser und vollzieht sich nur über sie, als den Antworten, in denen das Sein zur Sprache kommt und Kraft deren das menschliche Tun seinerseits Anteil am Ereignis der Wahrheit hat. Ich habe soweit Grundzüge der Heideggerschen Geschichtsauffassung nach seiner Selbstdarstellung skizziert. Eine eigentümliche, voraussetzungsreiche Konzeption, an welcher Heidegger mit großem Nachdruck festhält und dies in theoretischer wie praktischer Hinsicht. Das heißt, sowohl im Blick auf das, was nach ihm ein adäquates Verständnis der Geschichte verlangt, wie im Blick auf die menschliche Existenz, deren Wahrheit erst vom Seinsverhältnis her explizierbar ist. Nach beiden Seiten bedarf diese Konzeption der kritischen Diskussion, nach der theoretischen und Praktischen. Das sind nun meine beiden nächsten Abschnitte. Wende mich zunächst der theoretischen Seite zu. Drittens, Geschichtsphilosophie und Fundamentalphilosophie. Das spezifische Merkmal der Geschichtsauffassung nach Heidegger ist die seinsgeschichtliche Ausrichtung, welche die real- und die ideengeschichtliche Dimension, so will die Sphären des objektiven und absoluten Geistes in Hegelscher Lesart, übergreift. Wiederholt insistiert Heidegger darauf, dass nur eine seinsgeschichtliche Lektüre das Wesen der Geschichte wirklich zu erfassen und historische Ereignisse zu verstehen vermag. Gerade in den schwarzen Heften bildet die Abwehr der etablierten Historie ein durchgehendes Motiv. In einem an Nietzsche gemahnenden Gestus kehrt die Verwerfung der Geschichtswissenschaft und der etablierten historischen Kultur als obstinates Leitmotiv wieder. Alle Berichterstattung über das Weltgeschehen ist grundlos, heißt es, wenn das Grundverhältnis zur Geschichte fehlt, welches nur aus dem Bezug des Menschen zum Sein zu begreifen sei. Es ist ein radikaler Fundamentalismus, der die Geschichtsanschauung durchzieht. Ich werde auf die mit ihm einhergehende Verzerrung der Realitätswahrnehmung zurückkommen. Festzuhalten ist zunächst, die massive, alle historische Interpretation wie eine Vision überwölbende Grundanschauung von der Geschichte. Dass es in dieser um das Sein selbst geht und sie im Ganzen aus dessen eigener Bewegung des sich Offenbarens und sich Entziehens heraus bestimmt wird, ist wie eine basale Intuition, die allen philologischen und historischen Deutungen vorausliegt. Die These der Seinsgeschichte wird, was die begriffliche Explikation angeht, mit Figuren der Ideengeschichte, etwa Aristoteles Seinsfrage, Nietzsches Machtkonzept, zusammengeführt, zum Teil in eigenwilligen Deutungen an ihnen festgemacht, doch insgesamt nur in schwachem Maße ideengeschichtlich begründet. Sie beruht auf starken Präsuppositionen und zeichnet ein bestimmtes Bild der Geschichte, dessen Plausibilität nicht zuletzt im Blick auf seine Erschließungskraft für konkrete historische Zusammenhänge zu beurteilen ist. In alledem präsentiert sich Heideggers Idee der Seinsgeschichte nicht unähnlich anderen starken geschichtsphilosophischen Konzepten, wie sie im nachhegelschen Denken weithin der Kritik verfallen sind. Darauf hinzuweisen scheint angebracht, um den Eindruck des Singulären oder Esoterischen, der ihr anhaftet, sein richtiges Maß zu geben. Die Seinsgeschichte teilt mit diesen Konzepten markante Merkmale, die als Kennzeichen substantialistischer Geschichtsphilosophie gelten. Ich möchte einige dieser Merkmale benennen. Dazu zählen als erstes die Singularität und Universalität der einen allumfassenden Geschichte. Mit ihnen verbindet sich im Weiteren die Gerichtetheit, welche den Sinn, die Erzählbarkeit der Geschichte begründet und den typischen Konzepten teils als Entwicklungsbewegung, teils als Verfallsgeschichte ausgeführt wird. Die von Heidegger projizierte Seinsgeschichte wird, auch dies entsprechend einem klassischen Muster, in eine umfassende Dreiphasigkeit eingezeichnet, welche nach einem noch unverdorbenen Ursprung die abendländische Geschichte als Prozess des Verlusts und sukzessiven Verfalls prägt, der in der Gegenwart in die Phase der Entscheidung, der möglichen Umkehr mündet. Der mittlere Teil, der faktisch den Hauptabschnitt der europäischen Denkgeschichte ausmacht, wird so durch zwei Übergänge eingefasst, die zur Sprache bringen, was in ihm auf dem Spiel steht. Aus seiner inneren Logik, der Gesetzmäßigkeit des metaphysisch-technischen Zeitalters, sind beide Übergänge nicht einzuholen. Weder die Notwendigkeit der initialen Seinsvergessenheit, des anfänglichen Sündenfalls, noch die Möglichkeit des Umschlags, des Kommens des Anderen, lassen sich von ihm aus rational erhellen. Mehrfach bringt Heidegger zwar in Anspielung auf Hölderlin den Gedanken ins Spiel, dass die Gefahr selbst, wo sie als solche erkannt wird, das Rettende sei. Und ähnlich ist das hegelianisierende Motiv tragend, dass das Hindurchgegangensein durch die äußerste Negativität Voraussetzung für den Ausblick auf das Positive oder hier, dass die äußerste Seinsvergessenheit Vorbedingung für das Lichten des Unterschieds von Sein und Seinem sei. Doch wie dieser Umschlag selbst sich ereignet, bleibt aus der Binnenlogik des Falschen nicht erklärbar, aus ihm heraus weder zu antizipieren noch herbeizuführen. Neben der Singularität, Universalität und Gerichtetheit sind die Objektivität und Fundamentalität weitere Kennzeichen der anvisierten Geschichte. Objektivität meint zunächst die Vorgängigkeit gegenüber dem subjektiven Auffassen und Handeln. Man mag darin einen authentischen Zug geschichtlicher Existenz sehen, die Nicht-Souveränität des Subjekts in seinem Eingefügtsein in ein größeres Geschehen. Dass der Mensch ihr Opfer, den Täter der Geschichte ist, gehört zu den Überzeugungen, durch welche sich ein genuin historisches Denken von geschichtsphilosophischen Überhöhungen des Subjekts distanziert. Auch mit Bezug auf den Wandel der Denk- und Handlungsformen lassen sich anschlussfähige Perspektiven der Sozial- und Kulturgeschichte benennen. Allerdings trennt ein Hiatus die Objektivität subjektlos kulturhistorischer Prozesse von der Übertragung des Wandels an eine Eigeninitiative des Seins, das darin zum Träger und eigentlichen Subjekt der Geschichte mutiert. Eine solche Transposition bleibt einem sachhaltigen Geschichtsdenken fremd und nicht nachvollziehbar. Bei alledem bedeutet Objektivität nicht die schlechthinige Subjektfremdheit der Geschichte. Im Gegenteil gehört eine wesensmäßige Subjektbezogenheit, ein konstitutives Involviertsein des Subjekts auch zu der von Heidegger konzipierten Seinsgeschichte. Der Mensch hat nach ihm einen Auftrag für die Geschichte, eine Verantwortung für sie zu übernehmen, auch wenn er der Geschichte nicht mächtig ist. Letztes Merkmal, die Fundamentalität. Sie steht dafür, dass die Seinsgeschichte den anderen Ereignissen und Zusammenhängen strukturell zugrunde liegt, dass sie das Fundament gegenüber der Oberfläche, aber auch das Wesentliche benennt, zugleich dasjenige, was den affirmativen Kern, die Wahrheit alles Seienden ausmacht. Darauf zurückzugehen, gilt Heidegger als unverzichtbare Voraussetzung wahrer geschichtlicher Erkenntnis. Seinsgeschichte verbindet sich mit dem Pathos der Ursprünglichkeit und Eigentlichkeit. Sie teilt den Gestus religiös-metaphysischer Geschichtsbilder und ruht auf substanziellen Voraussetzungen auf. Problematisch ist sie in der Verselbstständigung gegenüber den realen Prozessen wie in der quasi-religiösen Hypostasierung, deren Rekurs auf Schicksal und Götter sich fernab einem wirklich religiösen Denken mit begrifflicher Entdifferenzierung und sprachlicher Mythisierung verbindet. Indessen liegt die Problematik der seinsgeschichtlichen Hypostase nicht allein und vielleicht nicht primär in ihrer theoretischen Ungedecktheit. In anderer Weise und gravierender tritt ihr zwiespältiger Charakter hervor, wenn wir uns der praktischen Seite zuwenden. Viertens, Seinsgeschichte und existenzielle Entscheidung. Die Ausrichtung auf das Sein ist nach Heidegger von unmittelbarer existenzieller Relevanz. Das Vernehmen des Seins, die Seinszugehörigkeit, gelten ihm als Wesensbestimmungen des Menschen. Und dies ebensowohl für den Einzelnen, den Menschen als solchen, wie für die konkrete Gemeinschaft das Volk. Es ist dies der Bereich, wo das Abgleiten sachhaltiger Beschreibungen in ideologischer Verzerrung am auffälligsten hervortritt. Zunächst zur Ebene der individuellen Existenz. Wenn im Zeitalter der Metaphysik und Technik das herrschaftliche Weltverhältnis zugleich die Selbstverfehlung des Menschen bedeutet. So kontrastieren damit das Davor und Danach, das Diesseits und das Jenseits der Metaphysik. In der großen griechischen Zeit, heißt es, bildet noch das Vernehmen des Seienden, worin der Mensch von dem Aufgehenden und sich Öffnenden angegangen wird, das Wesen des Menschen. Analog zielt Heidegger jenseits der Herrschaft des Subjekts auf einen Wirklichkeitsbezug, in welcher der Mensch sich dem Sein öffnet, dessen Anspruch aufnimmt und ihm antwortet. Es ist eine grundlegend andere Einstellung, jenseits des Rechnens, Sicherns und Beherrschens, worin das Subjekt den Appell hört und ihm entspricht. Es ist auch hier von Interesse festzuhalten, dass solche Charakterisierungen nicht nur idiosynkratische Topoi Heideggers sind, sondern sich im Horizont phänomenologischer Denkfiguren bewegen, die darauf abheben, dass das ursprüngliche Wirklichkeitsverhältnis des Menschen nicht ein konstruktiv hervorbringendes, sondern ein rezipierend dialogisches ist. Maurice Merleau-Ponty, Bernhard Waltenfels haben dieser Figur unter anderem unter dem Stichwort der Responsivität emphatischen Ausdruck verliehen und ihre Zentralität für das menschliche Sein nachgezeichnet. Sie überlagert sich hier bei Heidegger mit dem seinsgeschichtlichen Ausblick auf eine Überwindung des subjektzentrierten Weltverhältnisses mit der Erwartung eines neuen, anderen Anfangs. Dabei ist es wichtig, dass diese Perspektive nicht nur eine deskriptive, geschichtsphilosophische Linie auszieht, sondern eine praktische, existenzielle Forderung artikuliert. Sie verweist nach Heidegger auf den an den Menschen ergehenden Appell, auf die Pflicht zur Entscheidung und zur Verantwortung. Verantwortung, welche der Mensch für das Seinsgeschehen mit übernehmen muss. Diese geschichtsphilosophische Perspektive bedeutet insofern nicht nur eine Depotenzierung des Menschen wie vorher, sondern umgekehrt auch eine Legitimation und subsidiäre Aufwertung des Subjekts, welches der in den schwarzen Heften mehrfach angerufenen Not des Seins oder auch Not der Götter antworten und beistehen muss. Eine eindringliche Inpflichtnahme, die man in gewisser Weise als geschichtsphilosophische Ausweitung dessen lesen kann, was im existenzphilosophischen Rahmen von Sein und Zeit als Ruf des Gewissens thematisch war. Die Fragwürdigkeit dieser Ausweitung verschärft sich, wenn wir von der individuellen zur sozialen Ebene übergehen. Nicht nur der einzelne Mensch ist nach Heidegger zur wesentlichen Existenz in seiner Zugehörigkeit zum Sein aufgerufen. Dasselbe gilt in noch stärkerem Maße für die Gemeinschaft, das Volk, das ein Wesen erst in der Erfüllung seiner seinsgeschichtlichen Aufgabe findet. Konkret führt Heidegger diesen Gedanken allerdings nicht in einer allgemeinen Reflexion über das Sein und Wirken der Völker durch, wie dies etwa Hegel in seiner Geschichtsphilosophie tut, sondern in Zentrierung auf ein Volk, das Volk der Deutschen. Ihnen ist der Vollzug einer Entscheidung aufbehalten, durch welche allein die Seinsvergessenheit zu überwinden, die Not der Geschichte zu wenden ist. Sie sind das Volk, dem, so heißt es, die Rettung der Wahrheit des Seins als Auftrag gegeben ist. Wenn Heidegger sich auch in anderen Texten mehrfach über die Besonderheit des deutschen Geistes, der deutschen Dichtung auslässt, so bildet die Hypostasierung des deutschen Volks zum auserwählten Träger einer menschheitlichen Mission ein besonderes, aufdringliches Merkmal der schwarzen Hefte. In vielfältigen Varianten umkreist Heidegger die abendländische Bestimmung, in deren Erfüllung das deutsche Volk aus der Geschichtslosigkeit in die wahre Geschichte und in sein eigenstes Wesen zurückfinden soll. Das Volk bedarf dazu der Deuter, welche vorausgehen und den Weg weisen. der Dichter und Denker, die in letzter Instanz singularisiert auftreten. Auf der einen Seite Hölderlin und nur er, der den Wink des Seins den Deutschen gestiftet hat. Auf der anderen Seite der Denker, der die ursprünglichste Besinnung einfordert, die allein uns retten kann. In solchen und zahllosen verwandten Umschreibungen tritt uns eine Geschichtsvision entgegen, die in mehrfacher Hinsicht Anstoß erregt. Nicht nur sprengt die quasi religiöse Überhöhung den Rahmen des rationalen Begriffs. Noch irritierender scheint die mehrfache Selbstbezogenheit. In der Rückführung der Seinsgeschichte auf die abendländische Kultur und Philosophie, der Erhebung des deutschen Volks zum Makrosubjekt und Erlöser der Menschheit, der Selbststilisierung des eigenen Denkens zum Nukleus des anderen Anfangs. Man könnte solche Beschreibungen, die zwischen monomanischer Selbstabschließung, Selbstüberhöhung und ideologischer Verblendung oszillieren, als nicht nachvollziehbare, skandalöse Verirrungen abtun. Ging es nicht um ein Denken von der Wirkmächtigkeit, aber auch der Stringenz des heideggerschen Denkens? Wenn wir diese Beschreibungen, zu denen andere, natürlich etwa die antisemitischen Passagen in den schwarzen Heften hinzukommen, ernst nehmen und sie nicht einfach als unphilosophische Äußerlichkeit abtun, so drängt sich die Frage auf, wie weit sie mit Grunddispositionen des heideggerschen Denkens und Grundzügen seiner Philosophie zu tun haben. Fünftens, vom Zwiespalt des Geschichtsdenkens, Fundamentalismus und Mangel an Oberfläche. Ich habe oben auf Ansätze der Kritik hingewiesen, welche das Ungenügen der heideggerschen Theorie, auch seiner politischen Philosophie, in einem kategorialen Defizit verorten. Etwa in einem unzulänglichen, nicht propositionalen Erkenntnismodell, das nach Tugend die Differenz zwischen wahr und falsch nicht angemessen zu fassen erlaubt und die Theorie ihres kritischen Potenzials beraubt. Aus einer anderen Perspektive wird die Ursache der Verirrung in ideologischen Strömungen erkannt, denen ein Denken ausgesetzt ist und von welchen es, gerade aufgrund jenes kritischen Defizits, affiziert oder im Ganzen imprägniert sein kann, verweise nur auf die Debatte darüber, wie weit Heideggers Denken als solches antisemitisch kontaminiert ist. Ich will an dieser Stelle weder die Frage nach den defizitären kategorialen Grundlagen, noch die nach den inhaltlichen Vorurteilen und ideologischen Prägungen in Heideggers Theorie verfolgen, sondern stattdessen einen strukturellen Grundzug dieses Denkens hervorheben, der seinerseits in ein Verhältnis zu diesen inkriminierten Aspekten zu setzen ist. Er liegt in der genannten fundamentalistischen Verfassung, der Ausrichtung auf das Erste und Letzte, auf die tiefsten Gründe, die weiteste Verallgemeinerung, die umfassendste Totalisierung. Dieter Thomer hat diesen Zug zur Extremierung unter den Stichworten der Identität und des Superlativs, das heißt der nivellierenden Angleichung von allem und der äußersten Steigerung beschrieben und darin tragende Grundmuster der schwarzen Hefte ausgemacht. Gerade mit Bezug auf das Geschichtsdenken und die Beschreibung historischer Realität ist die Fundamentalisierung von unmittelbarem Belang. Sie geht einher mit der Zurückweisung empirisch-wissenschaftlicher Forschung zugunsten eines sogenannten eigentlichen, seinsgeschichtlichen Verständnisses. Solange etwa, heißt es dann, die Herrschaft der Technik oder der Aufstand der Massen als Interpretamente für die geistige Situation der Zeit dienen, bleibt das, was das Innerste der Epoche ausmacht, verkannt, schreibt Heidegger in polemischer Anspielung auf bekannte Buchtitel von Ortega y Gasset und Jaspers. Gegen solche Ansätze steht das genuin geschichtsphilosophische Gerüst einer seinsgeschichtlichen Deutung, die mit Emphase auf den letzten Grund und umfassenden Zusammenhang allen Geschehens abheben will. Ein besonderer Akzent gilt darin der Rückführung zum Ursprung. Von früh an gilt Heideggers Philosophie vielen als Inbegriff einer Ursprungsphilosophie. Die existenzphilosophische Betonung des Ursprünglichen wird von der Kritik als Zeichen einer ursprungsphilosophischen oder ursprungsmythischen Verhaftung, zugleich als Ausdruck einer regressiv-reaktionären Grundhaltung gelesen. Paul Tillich, Klaus Heinrich, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer haben diese Kritik in profilierten Konstellationen ausformuliert. Nach einer anderen Hinsicht ist der Fundamentalismus nicht in seiner Affinität zu psychischen Dispositionen und politischen Haltungen, sondern in seiner kognitiven Verkürzung Gegenstand von Kritik. Nicht nur entziehen sich das Erste und Letzte der konzisen Erkenntnis. Vielmehr ist das Absehen auf letzte Gründe von einer verzerrten Optik auf das Hier und Jetzt begleitet. In diesem Sinn hat Michael Theunissen der Zeitdiagnose Heideggers eine kaum glaubliche Bewusstlosigkeit über die den Geschichtsprozess real bestimmenden Mächte vorgehalten und seine Kritik auf den Punkt gebracht, dass Heidegger die Erschließungskraft seiner Fernperspektiven mit einer eigentümlichen Blindheit gegenüber der Nächstliegenden und seine Tiefe mit einem unguten Mangel an Oberfläche bezahlt. Der Mangel an Oberfläche als Kehrseite der prätentiösen Fundamentalität begegnet nicht nur, aber gerade auch in den schwarzen Heften in irritierenden, teils erschreckenden Formen. Wenn etwa die apokalyptische Vision einer technischen Selbstzerstörung der Erde und Auslöschung der Menschheit mit der Auskunft beschieden wird, dass dies kein Unglück wäre, sondern nur die erste Reinigung des Seins von seiner tiefsten Verunstaltung durch die Vormacht des Seienden. Oder wenn in Aufzeichnungen aus den Jahren 1939 bis 1941 die Gräuel des Krieges gegenüber dem Drama der Wahrheitsverfehlung oder der Geschichtslosigkeit des Volks zum verächtlichen Oberflächenphänomen degradiert werden. Die Verachtung des Realen als Preis der theoretischen Spekulation gehört ihrerseits neben den politischen und ethischen Schattenseiten zu den fragwürdigen, anstößigen Zügen dieser Theorie, die in ihrer fundamentalistischen Orientierung zugleich eine Affinität zur totalisierenden Tendenz ideologischen Bewusstseins unterhält. Vielleicht kann man beides, die zwanghafte Selbstbezogenheit, individuelle und volksmäßige Selbstbezogenheit und den seinsgeschichtlichen Fundamentalismus als verwandte Äußerungen einer Realitätsverleugnung, Symptome einer gleichen Angst interpretieren, die sich in kognitiven Verzerrungen und praktischen Verirrungen niederschlägt. Diese Feststellungen bilden nicht für sich das abschließende Fazit oder Urteil über Heideggers Philosophie. Sie bleiben in ein Verhältnis zu setzen zu deren eingangs benannten heuristischen und interpretatorischen Potenzialen, wobei sich Aspekte fundamentalistischer Verzerrung und sachhaltiger Erschließung zum Teil in denselben Texten überlagern. Mannigfache Ausführungen in Heideggers Werk schließen offenkundig an Diskussionen des 19. und 20. Jahrhunderts an und sind unabhängig von der Selbstzentrierung Heideggers in ein Gespräch mit anderen Theorien und Denkströmungen zu bringen. Es bleibt im Konkreten zu spezifizieren, wie sich der produktive Beitrag von Heideggers Philosophie zu deren Einseitigkeit und strukturellem Defizit verhält. Habermas' frühere Devise, mit Heidegger, gegen Heidegger zu denken, bleibt nach Seiten der Kritik wie der Exegese eine unabgegoltene Forderung. Danke.
herzlichen Dank. Wir haben jetzt eine gute Viertelstunde noch für Fragen und Kommentare, Anmerkungen. Ich darf Sie darum bitten.
Herr Angern, vielen Dank. Ich habe nur eine kurze Nachfrage, wie Sie es einschätzen würden im Vergleich zu Heideggers Lehrer Husserl, der ja ebenfalls eine Rückführung zu den Ursprung und ein Ursprungsdenken in der Krise der europäischen Wissenschaften zumindest auf den ersten Blick anlegt, dann allerdings von der Lebensbedeutsamkeit ausgeht, das ist das Schlagwort auf den ersten Seiten, dass die Lebensbedeutsamkeit in den 20er Jahren der Wissenschaften verloren gegangen ist. Und Husserl offensichtlich nicht in diese Schwierigkeiten hineinkommt, diese Überwölbungen und Überhöhungen, die Sie nachgezeichnet haben bei Heidegger. Es scheint ja durchaus auch eine Art Geschichtsphilosophie bei Husserl angelegt zu sein in diesen Überlegungen. Und die Frage ist, wie Sie sozusagen diese beiden Konzepte auseinanderhalten können oder wie man sie auseinanderhalten kann.
Ja, es gibt in der Tat sowohl eine gewisse Strukturanalogie, aber natürlich auch Differenzen. Also der Ursprungsverlust, wenn man so will, bei Husserl ist sagen das Verdecktsein der lebensweltlichen Grundlage der Erkenntnis, und dies muss eingeholt werden, damit Wissenschaft über die eigenen Grundlagen Rechenschaft ablegen kann. Es ist nicht ein Verlust von der gleichen Abruptheit und auch nicht von der gleichen, soll man sagen, Starre, wie hier diese Seinsvergessenheit bei Heidegger. Vor allem aber ist natürlich differenzierter nachvollziehbar, was das bedeutet, was hier verloren geht. Also wenn diese Lebensbedeutsamkeit des Erkennens nachgezeichnet wird, kann das differenziert vollzogen werden in einer phänomenologischen Analyse. Es ist nicht in der gleichen Weise eine geschichtsphilosophische Konstruktion wie hier, würde ich sagen. Und insofern ist es schon anders angelegt. Man muss ja auch sagen, dort, finde ich, hat der Ursprungsbegriff und die Ursprungsbesinnung wirklich ihre Funktion. Heidegger selber, ich habe zwar diesen Titel stehen lassen, den die Veranstalter mir wie allen anderen sozusagen vorgegeben haben, er redet ja nicht sehr stark vom Ursprung, also sein emphatischer Begriff ist der Anfangsbegriff. Natürlich, ja, kann mit Bezug auf die griechische Philosophie, also redet oft genug vom Ursprung, aber sozusagen das eigentliche Pathos gilt dem Anfang. Und insofern würde ich sagen, mit Ursprungsrekonstruktion und Ursprungsbesinnung ist bei Heidegger nicht in vergleichbarer Weise ein Gehalt zu erschließen für das, worum es dann der Philosophie geht, wie bei Husserl.
Ja. Ja, Emil, vielen Dank für den Vortrag. Ich richte eine Frage an den Autor von zahlreichen Büchern zum Thema des Ursprungs und des Anfangs. Du hast heute eine sehr pointierte, zugespitzte These vertreten, wenn du sagst, dass die Fundamentalität der Ursprungsdimension die eine Seite ist, deren andere darin zutage liegt, dass Oberflächenphänomene das Nahe depotenziert übersehen wird. Und das ist eine sehr forcierte Lesart im Blick darauf, wie du auch an anderen Stellen bei Heidegger Ursprung interpretiert hast. Und zwar insofern, als der Ursprung in den Kontexten, wo von ontologischer Differenz gesprochen wird, immer auch das hat, dass er im Modus des Entzugs anwesend ist und jeweils vorhandenheitsontologische Fixierung unterläuft. So etwa haben Autoren wie Derrida oder auch Sartre gerade an Heidegger angeschlossen. Und deine forcierte Interpretation ist eine, die gewissermaßen im Blick auf den Begriff der Geschichte gerade dieses, ich sage jetzt mal, operationale Moment des Unterlaufens von Fixierung zurücktreten lässt. Und diese Wertung, gerade auch in der Dimension von Ursprung, da würde ich einfach gerne noch mal nachfragen.
Ja, ich muss sagen, ich bringe dieses Schema, das ich gegen Ende ins Spiel gebracht habe mit Teunissen, sozusagen Verlust an Oberfläche oder Mangel, unguter Mangel an Oberfläche, sagt er, und Fundamentalismus eigentlich nicht, ich führe das nicht eng mit diesen Ursprungsproblemen, ja. Also wo etwas verloren geht, was rekonstruiert werden muss, sondern ich will damit einen Gestus des Theorietreibens beschreiben. Ja, für mich sind die anderen Termini hier Verachtung des Realen oder Blindheit gegenüber der Realität hier ebenso prägend wie Ursprungsverlust. Also das Heil dagegen wäre nicht, eine größere Ursprünglichkeit zu rekonstruieren, sei es mit Husserl oder mit wem immer, ja. Sondern es ist zunächst, ich wehre mich gegen diese Abwehr, die Heidegger praktiziert, gegenüber der Historie ohnehin, aber gegenüber den Philosophien, die stärker realitätshaltig sind. Also ich habe diese Titel, Nennung ohne Namen, das macht von Ortega y Gasset und Jaspers genannt, Leute waren, die sich bemüht haben, etwas zu sagen zur gegenwärtigen Welt. Und wenn man denkt, auch Heidegger will etwas zur gegenwärtigen Welt sagen, müsste man sich ja fragen, mit welcher Brille, ja. Und für mich ist eigentlich dann nicht so sehr die Ursprungsproblematik das, worum es geht, ja.
Ich habe jetzt noch drei Fragen zunächst. Magnus Stried.
Ja, genau. Von mir einen herzlichen Dank für den auch klar positionierten Vortrag. Es fielen Begriffe Fundamentalismus, Gräuel des Krieges. Würde Heidegger nicht, um es mit einem abgewandelten Nietzsche-Wort sagen, antworten, mein Herr, Sie mögen ja recht haben, aber warum denn gleich? Angesichts dieses sozusagen seinsgeschichtlich ausgedeuteten Ursprungsmythos. Meine Frage ist, wo beziehen Sie diese Kriterien her, um sagen zu können, das ist Fundamentalismus, ne, er vergisst die Gräuel des Krieges, kommen die nicht aus einem Theorierahmen heraus, die Heidegger überhaupt nicht mehr integrieren kann, sodass vielleicht doch Alternativen auftauchen, sozusagen tatsächlich eine alternative Theoriekonzepte, entweder Heidegger oder vielleicht doch ganz anders anschließen an neuzeitliche Philosophietraditionen, vielleicht doch ein wenig mehr Kant und praktische Philosophie.
Ja, ich muss sagen, dass meine Absicht eigentlich bescheidener war. Ich habe keine eigene Theorie damit verbinden wollen, was hier die Alternative war, sondern ich habe versucht, der spontanen Abwehr, die mich ergriffen hat oder Abscheu, muss ich schon sagen, wenn ich einfach diese schwarzen Hefte so durchgelesen habe und viele dieser Beschreibungen auf den Begriff zu bringen und mich zu fragen, was stört mich da? Und der Gestus dieser Relativierung, zum Beispiel dieser Gräuel des Krieges, die er selber ausführt und sagt, ja, das und das ist alles ungeheuer schlimm, aber es ist eigentlich nichts verglichen mit dem, worum es geht. Also dieser Gestus, den finde ich einfach unerträglich. Also ich habe mich an dem eigentlich festgemacht und gar nicht an einer anderen Theorie. Also mein eigener Beitrag oder mein Interesse war, was ich eingangs sagte, differenzieren zu können. Es gibt für mich ganz klar in seiner ganzen Theorie, also im frühen Werk, auch im späten, in seiner Verwendung von Begriffen oder auch Kreation von Begriffen, interessante, erschließende Potenziale, die man mit Gewinn ins Gespräch bringt, Gespräch mit anderen Konzepten, die mit diesen Sachen zu tun haben. Und das wird gewissermaßen überdeckt oder überschattet von dieser massiven Zurückbindung des Ganzen an dieses seinsgeschichtliche Dach oder Fundament. Und das finde ich, kommt in den publizierten Schriften, also das ist ja nichts neu davon, aber es ist vielleicht schon auch symptomatisch, dass in diesen Überlegungen, wo einer so in sich geht und fortwährend eigentlich in sich dreht und rotiert, zum Teil auch und das wiederholt, da sich verfährt, ja. Und dass man sieht, ja, so kann es nicht sein. Entweder er bietet uns eine nachvollziehbare Theorie, und ich finde nicht, dass diese Seinsgeschichtskonzeption jetzt einfach Unsinn ist. Also ich teile hier nicht die Einschätzung von Herrn Marten am ersten Abend, aber es muss sozusagen anders ausformuliert werden und kann nicht hier dazu dienen, all das, was in anderen Beschreibungen zunächst das Vordergründige und das Dringliche ist, wegzuschieben. Also das ist mein Problem hier.
Ja, auch von mir, lieber Herr Angern, vielen Dank. Ich teile die Kritik in der Sache und sozusagen das Gefühl der Abscheu ganz. Ich wollte noch mal nachfragen nach sozusagen der spätesten Variante der Seinsgeschichte, also diesem Aufsatz über das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens. Was verändert sich da? Oder verändert sich da etwas, das sozusagen nicht wesentlich ist für die Seinsgeschichte? Denn da heißt es ja auf einmal eigentlich recht überraschend und im Kontrast zu den Schriften der 30er Jahre, dass man die unterschiedlichen Epochen der Seinsgeschichte überhaupt nicht gegeneinander stellen könne, dass man kein Maß habe, um da zu messen. Ist das auf einmal eine sozusagen liberalere Fassung der Seinsgeschichte? Oder würden Sie sagen, dass durch diese Hoffnung immer noch auf einen anderen Anfang, der jetzt eben Denken heißt, sozusagen die Grundstruktur behalten bleibt, dass sozusagen das Ethos der phänomenologischen Ausweisung auch da nicht gegeben ist?
Ja, also ohne es differenzierter darauf eingehen zu können, bleibt nach meiner Wahrnehmung sozusagen die Grundfigur erhalten. Ja. Es bleibt dieses Ausgespanntsein auf etwas, was erst kommen muss, um das Ganze ins Lot zu bringen. Ja. Und da haben wir keine andere Basis als die Offenheit und sagen, das Aufnehmen dessen, was uns begegnet. Ich habe ja mich bemüht, auch hier sozusagen Anschlussfähigkeit an Denkfiguren zu benennen. Ich finde auch das, also ich meine, Brief über den Humanismus, da gibt es, ich finde, wirklich sehr starke Beschreibungen dieser Haltung, ja. Und die finde ich, kann man nicht verwerfen, ja. Aber man muss sie sozusagen auch richtig positionieren und kontextualisieren.
Herr Esbach. Ja, vielen Dank, Herr Angern. Die entscheidende Frage, wo ich einhaken würde, die Oberfläche. Es fehlt die Oberfläche. Und das ist, müsste man sich die Frage stellen, hat Heidegger in den 30er Jahren in den schwarzen Heften bis 1941 eine realistische Wahrnehmung der politischen Wirklichkeit Europas gehabt? Dass das von weit her kommt, Sie kennen das, jedes Volk hat seinen Tag in der Geschichte, der Tag des Deutschen ist der Tag der Ernte, das kennen Sie. Die Emanzipation des Deutschen ist die Emanzipation des Menschen, Karl Marx. Also da ist ja eine lange Linie der Sendung, des Sendungsbewusstseins, was nicht nur die Deutschen gehabt haben, sondern was im 19. Jahrhundert normal ist. Alle Völker haben ihre Sendung. Manche Völker sind alte Völker, das sagt man auch im 19. Jahrhundert, manche sind junge Völker. Die Deutschen kommen spät mit ihrer politischen Staatsbildung. Die Einheit von Territorium, Sprache und Glauben, das, was man den Nationalstaat nennt, kommt spät. Sie sind umringt von Konkurrenten im 19. Jahrhundert. Ich beschreibe nur die allgemeine Realitätswahrnehmung in dieser Zeit. Der Erste Weltkrieg ist geschehen. Es ist eine Niederlage. Wesentliche Territorien des Deutschen Reiches werden abgeschnitten. Im Versailler Vertrag wird den Deutschen verboten, sich mit Österreich, eine der bittersten Katastrophen von 1848, in der Folge von 48, die Trennung des Österreichs von Deutschland, dies wird den Deutschen untersagt. Der Versailler Vertrag, die Wiedervereinigung mit Österreich. Die Wiedervereinigung mit Österreich wird übrigens auch im 2+4-Vertrag der Wiedervereinigung Deutschlands noch einmal bestätigt. Die Bundesrepublik darf sich nicht mit Österreich verbinden, so jedenfalls die Westmächte. Ich versuche nur, diesen Horizont aufzumachen. Dass das alles daneben gegangen ist, um das mal salopp zu formulieren, ist klar. Dass wir es heute besser wissen, ist auch. Aber ich zweifle daran, ihm und etlichen anderen Realitätsblindheit so ohne weiteres zu verstellen und nicht zu sehen, was die anderen machen. Das ist der eine Punkt. Und 1941 haben viele an den Sieg geglaubt. 41 noch, haben viele dran geglaubt. Zum Antisemitismus, das ist jetzt eigentlich keine Frage, sondern eine Überleitung zu Ihrem Vortrag. Heute Morgen lese ich in der Zeitung, weiß nicht, ob Sie das auch gelesen haben, von einer Geschichte, die nun hochgekocht ist. Zuckerberg kennen Sie natürlich alle, den jungen Vater eines lieben Babys, der sein Vermögen, 99% seines Vermögens, gespendet hat. Das ist in den sozialen Netzwerken groß gefeiert worden und es hat eine Debatte in der Bundesrepublik gegeben, ob er das aus steuerlichen Gründen gemacht hat und ob nicht der Staat sowas machen soll und ob das eine Reklame für seine Firma war und so weiter. Diese Debatte ist gerade dabei gewesen abzuflauen, als Götz Ali, einer unserer renommierten Historiker des Nationalsozialismus, dem Journalisten Hanfeld von der FAZ stillen Antisemitismus vorgeworfen hat. Warum hat er ihm stillen Antisemitismus vorgeworfen? Hanfeld hat einfach gesagt, das ist ein Unternehmer, der Steuern sparen will und so weiter. Und Götz Ali hat das Wort Jude ins Spiel gebracht. Er hat, ich muss das noch recherchieren, ich habe es heute Morgen erst gelesen, er hat aus irgendwelchen Gründen hat er das Wort Jude in Bezug auf Zuckerberg gesagt. In Zuckerbergs eigenem Auftritt nennt er sich Atheist. Ich weiß nicht genau, was das ist. Und daraufhin, ich weise nur, das ist jetzt keine Frage, es ist nur, es trifft sozusagen die Vertracktheit und die Unmöglichkeit der deutschen Situation, darüber zu sprechen. Zuckerberg, der Name Jude wird von Götz Ali eingebracht, nicht von dem Journalisten Hanfeld. Aber natürlich, alle die, wie Herr Trondi sagt, die Protokolle der Weisen von Zion gelesen haben, die wissen natürlich, dass wenn es denn so ist, dass es ein Jude, Zuckerberg ist, der Gründer von Facebook, mit Millionen von Accounts, dass da die Verschwörungstheorie sofort dabei ist. Ich wollte sagen, das nur, nehmen Sie den zweiten Teil nur als einen aktuellen Beitrag zur Diskursschwierigkeit der Nennung bestimmter Worte. Die erste Frage wäre jetzt für Heidegger vielleicht die wichtigere.
Ja, also ich bin dankbar, dass Sie sozusagen meine Ausführungen jetzt hier zum deutschen Volk kontextualisieren, selbstverständlich. Also wenn man sozusagen im Text der Sache gerecht werden muss, muss man diesen Kontext auch benennen. Ich möchte nur sagen, es ist halt sozusagen erstens eine schon besondere Prägnanz oder Penetranz in der Art, wie diese Art von Apotheose deutschen Volks hier ausformuliert wird, geradezu heilsgeschichtlich. Das ist noch etwas anderes, als eine bestimmte Mission jetzt für Europa oder wie auch immer zu haben. Also wie es dann verbal ausformuliert ist, ist davon noch losgelöst. Und in den schwarzen Heften selber, muss ich nur sagen, lag mir daran, das nicht überlesen zu haben, angesichts dessen, dass man nun seit einem Jahr quasi sich, wenn man von Ideologie oder von kritischer Lektüre spricht, sich auf diese antisemitischen Passagen in diesen Texten fokussiert und die ungleich sozusagen weiter ausgeführten und gewisser Hinsicht auch mit Bezug auf die Zeitgeschichte ja, ebenso erschreckenden Selbststilisierungen und Selbstermächtigungen des Volks hier gewissermaßen gar nicht thematisiert. Das andere, Oberfläche, Blindheit, ich meine, das sind keine Fachtermini, mit denen die Theorie arbeitet. Ich habe die auch erst zuletzt hineingenommen, hat mir Spaß gemacht, die zu lesen, habe gedacht, das ist ja doch vielleicht der Vorschlag. Das ist eigentlich, worum es mir geht. Ja,
ganz herzlichen Dank.